mit diesem Mindset versuche ich auch mein Team mit auf die Reise mitzunehmen und ihnen auch die Angst vor Technologie zu nehmen und ganz klar machen, Technologie entlastet und nimmt ab, was man bei dem Workload sowieso schon mal abgeben möchte.
Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange und mein Gast heute ist Katharina Herzog. Sie ist Senior Vice President Group Finance und Tax, also leitet den Finanz- und Steuerbereich bei Hugo Boss, dem Modeunternehmen, das in den letzten Jahren doch sehr stark gewachsen ist. Sie spricht mit mir über ihr Herzensthema, nämlich People Development in Transformationsprozessen. Und Transformationen gibt es sicherlich nicht nur bei Hugo Boss, überall, aller Orten. Und gerade im Finanzbereich ist natürlich sehr viel Transformation Technologie getrieben. Darüber werden wir einiges erfahren, auch ein paar Details am Rande, zum Beispiel wie jetzt AI eingesetzt wird bei Hugo Boss im Finanzbereich und anderen Themen. Insgesamt bricht sie die Lanze für den Menschen, für das Mitnehmen der Menschen. Sie erzählt etwas, wie sie das machen bei Boss und ist auch der festen Überzeugung, dass trotz aller weiteren technologischen Transformationen die Menschen noch eine wesentliche Rolle und einen wesentlichen Beitrag im Finanzbereich und natürlich im ganzen Unternehmen spielen werden. Insofern ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Katharina.
Hallo Carsten, schön dich zu sehen und zu hören.
Absolut, toll, dass du es heute in den Podcast geschafft hast. Du kommst nämlich mit deinem Herzensthema. Das ist immer besonders gut, weil dann die Gäste auch dafür brennen, für das, was sie erzählen. Das Herzensthema lautet People Development in Transformationsprozessen. Und da können sich, glaube ich, gerade viele drin wiederfinden, denn Transformation ist ja aller Orten. Und meine erste Frage war dann erstmal, warum ist das eigentlich dein Herzensthema? Also warum ist das so wichtig? Was liegt dir da so am Herzen?
Ja, das ist tatsächlich mein Herzensthema und es freut mich riesig, dass ich heute dabei sein darf. Also nochmal vielen Dank auch für die Einladung. Ich bin leidenschaftliche Führungskraft und das jetzt mittlerweile schon seit 15 Jahren und bin in meiner Rolle durch diverse Transformationen gegangen und der Erfolg der Transformation beginnt mit dem Commitment der Menschen. Wenn du die Menschen nicht mitnimmst auf die Reise, dann kannst du die Transformation auch gleich lassen. Transformationen passieren wellenartig und manchmal auch exponentiell und das erfordert auch Fähigkeiten zu entwickeln, Kompetenzen zu erlernen. Und auch da kommen wieder die Menschen ins Spiel. Das heißt, um den Erfolg einer Transformation zu gewährleisten, fangen wir mit den Menschen an. Deswegen ist mir das ganz, ganz wichtig. Und ich bin sehr gespannt, welche Fragen du heute für mich in petto hast. Und ja, freue mich auf das Ergebnis.
Absolut, absolut. Also das Thema Transformation und Menschen mitzunehmen ist natürlich eins der Kernthemen im Data Culture Podcast. Wir diskutieren das meistens mit den Gästen hier natürlich unter diesem Thema Transformation zum datengetriebenen Unternehmen, zum analytisch orientierteren Unternehmen oder wie auch immer man es dann bezeichnen will. Du siehst das ja erstmal jetzt ein bisschen allgemeiner. Ich meine, du bist ja erstmal erst generell eher im Finance-Bereich, wo es ja dann auch nicht nur, mit Sicherheit immer mehr, aber nicht nur Datenthemen gibt in dem Sinne und hast ja auch schon andere Rollen innen gehabt. Deshalb wäre das tatsächlich meine erste Frage. Was für Transformation meinst du? Was siehst du da? Und vielleicht auch ein paar Beispiele für uns. Und ich stelle gleich meine Folgefrage. Vielleicht kannst du gleich mitbeantworten. Glaubst du eigentlich, dass wir in den kommenden Jahren irgendwann ohne Transformation auskommen oder wird das nicht sowieso immer mehr, weil sich irgendwie die Welt immer schneller dreht?
Ja, wir fangen schon gehaltvoll an, also lass uns loslegen. Ja, also grundsätzlich vielleicht einfach auch zum Kontext. Ich arbeite ja bei Hugo Boss, einem Unternehmen, das jetzt mittlerweile seit 100 Jahren Bestand hat und sich seit 100 Jahren immer wieder neu erfindet. Und ich bin mittlerweile seit 17 Jahren an Bord und ich kann mit Fug und Recht sagen, alle 3 bis 5 Jahre erfindet sich das Unternehmen neu, was dann ja schon mal ein sehr starker Indikator für eine Transformation ist. Ich habe angefangen 2007, da war das Unternehmen im Wesentlichen großhandelsgetrieben, hat das Geschäftsjahr mit einem Konzernumsatz von 1,6 Milliarden Euro abgeschlossen. 17 Jahre später sind es 4,2 Milliarden Euro, eine ausgeglichene Mischung aus Großhandel und Einzelhandel auch online mit integriert. Und wir machen uns jetzt auch auf den Weg in einen vierten Vertriebskanal. Das ist das Metaverse. Also jetzt vielleicht einfach nur auch mal aus dem Unternehmenskontext sind das natürlich schon sehr viele Veränderungen, die auch eine Transformation des Finanzbereichs erfordern, weil ein Finanzbereich ist ein integraler Bestandteil eines Unternehmens und muss sich mit der Entwicklung des Unternehmens auch transformieren. Und ich leite den Finanzbereich jetzt seit 10 Jahren. Davor war ich in verschiedenen Rollen tätig. Also ich habe ganz klassisch in einer WP-Gesellschaft angefangen, habe dann aber schon nach einem Jahr dann die Seiten gewechselt, erst in ein IT- und Telekommunikationsunternehmen und dann 4 Jahre später in die Modebranche. Als Senior Manager im Group Accounting, habe nach 11 Monaten dann die Leitung der Abteilung übernommen und von Anfang an war mir wichtig, das Team immer weiter zu entwickeln an die Gegebenheiten, die sich aus dem Unternehmenskontext geben, die sich aber auch aus dem externen Kontext ergeben. Und wenn man jetzt einfach mal das Group Accounting als Beispiel nimmt und die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die ja gerade extrem viel Ressourcen benötigt, heranzieht, dann weiß man, wohin die Reise hingehen wird. Wenn das Ziel integrierte Berichterstattung sein wird, dann werden zukünftig die finanziellen und nicht finanziellen Daten aus einer Quelle kommen, nämlich aus dem Group Accounting. Das heißt, auch das ist eine Transformation, nämlich in Zukunft dann auch finanzielle und nicht finanzielle Daten mit dem gleichen Prozess, in der gleichen Qualität, in der gleichen Timeline und insbesondere auch prüfungsfähig bereitzustellen. Auch das erfordert neue Kompetenzen und Fähigkeiten und das erfordert die Menschen mitzunehmen. Nur um mal ein ganz konkretes Beispiel rauspicken. Und das begleitet mich meine gesamte Karriere als Führungskraft. Und mir ist es hier immer wichtig, aus dem Kontext Unternehmen und Umwelt/Umfeld und auch regulatorische Anforderungen immer wieder das Why, What und How fürs Team rauszuarbeiten und mein Team kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Sehr schön. Bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung muss ich durchaus nur kurz nachhaken. Also ich kann erstmal berichten, dass wir ja schon viele Folgen in dem Podcast hatten zu ESG-Reporting, ESG-Datenmanagement, was natürlich auch sehr, sehr spannend und herausfordernd ist. Und ich kann berichten, dass das mit die am meisten gehörten Folgen sind. Also offensichtlich bewegt es gerade sehr viele. Ist das gerade für euch die größte Veränderung? Ich meine, es gibt ja noch ein paar mehr Themen. Viele reden über AI, gerade auch im Finanzbereich und andere Themen. Und deshalb, was sind da so die heißesten Dinge oder die größten Veränderungen?
Ja, Carsten, wo sollen wir anfangen und wo hören wir auf? Also ich sag mal nochmal, die Finanzfunktion ist ja integraler Bestandteil einer, ich sag's auf Neudeutsch immer, Corporate Ecosystems, und wir begleiten die komplette Wertschöpfungskette. Wir sind Getriebene dessen, was im Unternehmen passiert, aber auch was die Regulatorik von uns erfordert. Und wir versuchen immer wieder uns selber auch für uns selber Möglichkeiten zu identifizieren, effizienter und effektiver zu arbeiten. Da kommt, ich sag's mal, die digitale Transformation ins Spiel, die Nutzung der Möglichkeiten, die uns AI und Co. geben. Und auf der anderen Seite hast du die regulatorischen Anforderungen wie die CSRD und ESRS. Also ich würde sagen, beides ist ungefähr in Balance zu bringen. Also die digitale Transformation des Finanzbereichs, der natürlich auch sehr viel mit einer Veränderung des Mindsets einhergeht, des Kompetenzsets, der digitalen Fähigkeiten und gleichzeitig aber auch regulatorische Anforderungen in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit, in einer unglaublich unsicheren, mit instabilen Rahmenbedingungen dann umzusetzen, ohne dass ein Referentenentwurf in nationales Recht übernommen wurde.
Absolut. Ja, sehr spannend. Jetzt hast du es schon ein paar Mal angesprochen, ne? Also Mitarbeiter mitnehmen. Gerade hast du das Wort Mindset genutzt, was natürlich extrem wichtig ist. Jetzt vielleicht noch mal ein bisschen konkreter. Jetzt haben wir, glaube ich, verstanden, dass es sehr wichtig ist, dass sich sehr viel tut. Und das tut es halt eigentlich in allen Unternehmen. Das ist ja jeder und jedem, mit dem ich spreche, ist eigentlich immer das der Hintergrund. Und jetzt natürlich die spannende Frage, was siehst du jetzt so für ganz konkrete Ansatzpunkte? Ja, oder wo sind die Initiativen und Aktivitäten, die jetzt ganz konkret dafür sorgen, für diese Entwicklung der Mitarbeitenden jetzt in deinen Bereichen und wahrscheinlich kann man sogar häufig übertragen aufs gesamte Unternehmen.
Absolut. Also ich würde ein bisschen ausholen, weil wir haben vor rund 3,5 Jahren ein Transformationsprogramm gestartet in meinem Verantwortungsbereich. Und das ist ja mitunter auch der Grund, warum wir heute sprechen. Das nennt sich ganz hochtrabend Finance und Tax Next. Und das Ziel war, den Finanz- und Steuerbereich für die Zukunft ready zu machen. Und zwar nicht nur für die Zukunft innerhalb von Hugo Boss, sondern auch für die digitale Zukunft, Teil der Strategie des Unternehmens ist. Was war der Trigger? Warum begannen wir mit dieser Transformationsreise? Es waren zwei Dinge. Zum einen, Anfang 2021 kamen wir gerade aus dem ersten Jahresabschluss vollständig remote raus. Covid-bedingt alle aus dem Homeoffice gearbeitet und oh Wunder, es hat geklappt. Und das hat uns so getriggert und uns auch die Frage stellen lassen, wie werden denn auch unsere, wie wird unsere zukünftige Zusammenarbeit sein? Welche Tools nutzen wir? Wie können wir hier auch effizienter und effektiver sein? Das war Punkt eins. Punkt zwei war, wir wussten, es wird ein neuer Vorstandsvorsitzender kommen. Wir wussten, es wird eine neue Strategie verabschiedet werden. Wir wussten, es wird Wachstum geben und es wird exponentielles Wachstum geben und wir müssen dafür bereit sein. Das heißt, wir müssen uns auch für das Wachstum vorbereiten und auch gewisse Prozesse und Abläufe optimieren. Und das, ich sage es einfach mal noch so, das grundsätzliche Herausforderung, die jedes andere Unternehmen wahrscheinlich auch hat, finde mal genügend Young Talents im Finanzbereich. Die Absolventen von heute, die werden gerne Startup-Gründer, Influencer oder arbeiten im Marketing oder in der Tech-Branche, aber kaum einer möchte noch in die Finanzabteilung gehen. Und wir hatten Schwierigkeiten, Talente zu finden. Und wir haben einfach gesagt, wir müssen unser Narrativ jetzt auch ändern, weil ich davon überzeugt bin, auch in einer digitalen Zukunft wird es weiteren Menschen in einem Finanzbereich geben. Also müssen wir uns darauf vorbereiten. Das waren die drei Trigger. Und wir haben uns dann gemeinsam auch mit Führungsteam hingesetzt und überlegt, okay, wo wollen wir denn hin? Was ist denn unsere Vision? Das heißt, im ersten Schritt war dann das Ziel, eine gemeinsame Vision zu erarbeiten. Dann das Ganze runterzubrechen in einen strategischen Fahrplan mit Schwerpunkten für jedes einzelne Jahr. Und uns dann auch entsprechend die Frage zu stellen, wo haben wir denn dann größten Handlungsbedarf? Und unser gemeinsames Ziel, also unsere Vision war die, der führende technologiegetriebene Finanz- und Steuerbereich für unsere Kunden und darüber hinaus zu werden. Da schwingt ganz, ganz viel mit und führend war für uns ganz wichtig in drei Dimensionen. A, erstmal ein Thema bei der Mitarbeiterzufriedenheit. B, bei der Operational Efficiency, also einfach auch der Effizienz der betrieblichen Abläufe. Und C, bei der Kundenzufriedenheit, weil als Finanzbereich bist du ja ein interner Servicebereich und du interagierst mit extrem vielen Schnittstellen den lieben langen Tag. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du unzufriedene Kunden hast oder irgendwo ein Projekt gestartet wird und dich keiner hinzuzieht. Und du am Ende dann aufräumen musst. Mal platt gesagt. Insofern waren das unsere drei Zielsetzungen in die Vision mit reingepackt. Fanden auch alle gut. Und dann begann das Ganze natürlich auch in die Organisation dann auch entsprechend einzusinken mit diversen Workshops. Auch warum müssen wir uns denn jetzt verändern? Weil es beginnt, eine Transformation beginnt immer mit dem Warum. Warum ist jetzt die Zeit gekommen, um sich zu verändern? Wir hatten dann auch in den verschiedensten Teams sogenannte Change Ambassadors benannt, also Vertreter, die dann die Veränderung mit begleiten. Und jedes Team für sich hat dann im allerersten Schritt mal eine digitale Reifegradanalyse gemacht, weil der Weg zur betrieblichen Effizienz, das war uns auch ganz allen klar, war die maximale Ausnutzung dessen, was uns die Technologie bietet, ohne den Menschen dabei zu vergessen. Und das Ergebnis der digitalen Reifegradanalyse basierend auf dem Bitkom-Modell gab uns dann auch die strategische Roadmap vor. Also hat ganz klar auch ergeben, in welchen Bereichen müssen wir anfangen, an den Datenstrukturen zu arbeiten, an den Systemen zu arbeiten, an den Fähigkeiten zu arbeiten, aber auch am Mindset.
Sehr schön, sehr schön. Also das ist natürlich, das war ja für mich auch ein bisschen Anlass, dich zu anzusprechen in dieses Podcast, weil ihr genau dieses Thema Technologie auch in der Vision quasi schon drin habt und da ja auch einiges tut. Deshalb wollte ich da nochmal ein bisschen nachfragen, was heißt denn das jetzt konkret? Also du hast ja gesagt, das Ziel ist klar, also Effizienzsteigerung durch Technologie, logischerweise. Und jetzt wäre natürlich mal spannend zu erfahren, wo sind vielleicht die größten Erfolge erzielt worden auch? Oder wo siehst du die besten Ansatzpunkte für eine Technologieunterstützung? Jetzt ganz konkret im Finanzbereich.
Ja, und da erwähnst du schon ein ganz, ganz wichtiges Element. Es ist die Technologieunterstützung. Denn Technologie, und davon bin ich ganz fest davon überzeugt, wird nicht den Menschen ersetzen, sondern sie wird uns dabei unterstützen, uns auf das zu konzentrieren, was am allerwichtigsten ist, nämlich mit unseren internen Kunden zu interagieren, sie ja bestmöglichst zu unterstützen und damit dazu beitragen, dass das Unternehmen erfolgreich ist, uns aber auch gleichzeitig dann auf diesen regulatorischen Tsunami vorzubereiten, der gerade über uns hinwegrollt. Ich möchte vielleicht ein ganz konkretes Beispiel rauspicken, damit es auch klar wird, was wir gemacht haben und was wir meinen mit das führende technologiegetriebene Finanzteam zu sein für unsere Kunden und darüber hinaus. Und zwar ist das, die Reise unseres Invoice-to-Pay-Prozesses. Wir hatten vor Jahren eine Workflow-Lösung eingeführt, Verarbeitung von Eingangsrechnungen. Aber natürlich mit Unternehmenswachstum gehen auch mehr Eingangsrechnungen einher. Plus, wir haben einfach auch festgestellt, diese Software, die wir da nutzen, die ist nicht so wahnsinnig sexy für unsere Kunden. Die Oberfläche eine SAP-basierte Oberfläche. Du kannst die Rechnung nicht auf dem Mobiltelefon freigeben und so weiter und so fort. Plus, es gab einfach auch noch Schwierigkeiten mit der OCR-Software, was uns dann in der betrieblichen Effizienz einfach auch zurückgehalten hat. Also sind wir hingegangen. Im Übrigen war das auch das Ergebnis unserer digitalen Reifegrad-Analyse, dass der Invoice-to-Pay-Prozess der Prozess ist, an dem wir am dringendsten arbeiten müssen. Und haben dann eine Software ausgewählt mit einem dezidierten Ausschreibungsprozess, die wir vor 15 Monaten begannen auszurollen. Wir sind jetzt mittlerweile in 17 Ländern live. Mehr als 1000 Fachbereichs-User nutzen diese Software. Und wir können heute sagen, unsere Kunden sind extrem zufrieden. Wir haben diverse positive persönliche Feedbacks bekommen. Wir haben aber auch letztens eine Kundenzufriedenheitsabfrage durchgeführt, die sehr positiv war. Unser Anspruch ist, hier einen 5-Sterne-Service zu liefern. Wir sind schon bei knapp 4 Sternen, was sehr, sehr schön ist. Und gleichzeitig können wir auch konstatieren, dass mittlerweile 25% der Eingangsrechnungen ohne dass sie an Mensch berührt, verarbeitet werden. Das ist natürlich nicht das Ende der Fahnenstange, aber nach 15 Monaten und nach 17 Ländern ist das schon ein extrem guter Stand. Vor allen Dingen, wenn man betrachtet, wir haben jetzt alles intern gemacht. Kein externer Berater, kein externer Support. Alles mit der internen Mannschaft, sprich Kreditorenbuchhaltung, Projektmanager plus IT.
Habt ihr das selbst entwickelt oder ist es eine Standardlösung?
Das ist eine Lösung, die am Markt so verfügbar ist und die auch mit einem Machine Learning Element daherkommt, so dass wir dann auch hier schön skalieren können und Rechnungen regelbasiert verarbeiten können. Natürlich ist die Kühe jetzt AI-Elemente einbaut, aber eins nach dem anderen.
Aber ist offensichtlich auf der Roadmap und ihr würdet dann auch noch eine Verbesserung, Effizienzsteigerung dadurch erwarten?
Ja, absolut. Also mein Ziel ist in jedem Falle auch Quote der Eingangsrechnungen, die touchless verarbeitet werden, auf mindestens 75% hochzuschrauben. Und bin auch jemand, der, das liegt in der Natur des Finanzers, sehr gerne mit KPI und Prozess-KPIs arbeitet und Prozesskosten arbeitet. Das heißt auch, die Anzahl von Rechnungen je FTE möchte ich entsprechend noch steigern und ich möchte auch die Kosten je Eingangsrechnung deutlich reduzieren und das Ganze auch dann global skalieren, weil wir sind ja nicht nur in 17 Ländern aktiv, sondern in dreimal so vielen Ländern rund um den Globus.
Absolut. Ein KPI wird mich noch interessieren, und zwar Digitalisierungsgrad ist mir gerade so durch den Kopf geschossen. Wie viel Prozent eurer Rechnungen, geschätzt natürlich, kommen eigentlich elektronisch an in irgendeiner Form und wie viel auf Papier?
90% kommen tatsächlich schon digital. Es kommt kaum mehr was in Papier. Das, immer mal ganz ehrlich, da war auch das Covid-Jahr 2020 ein ganz wichtiger Treiber dahinter, weil wenn keiner mehr im Büro ist, kann auch keiner mehr Papier auf der Rechnung verarbeiten. Also das war wirklich ein sehr guter Booster für den elektronischen Rechnungseingang.
Ja, absolut. Kehren wir nochmal zurück zu unserem Hauptthema, People Development. Jetzt hast du gerade schon Richtung Young Talents ein paar Aussagen getroffen, eben wie schwer das ist. Und wie sieht's denn aus mit den bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Ja, das ist ja auch sicherlich ein Thema für dich, wie man die hier mitnimmt auf solche Transformationsreisen. Was sind da für dich die wesentlichen Themen gewesen?
Ja, absolut. Also die Transformation, die kommuniziert man ja nicht, macht einmal einen Change-Workshop und dann hat es jeder verstanden. Eine Transformation ist ein Marathon. Du musst immer wieder darüber sprechen und jedes Team-Meeting, jedes Abteilungsmeeting, jedes Quartals Townhall, das wir durchführen, hat immer wieder auch unsere Transformationsreise im Blick und wir berichten immer wieder darüber. Wir nutzen natürlich dann auch Konferenzen, Kongresse und so weiter, um uns inspirieren zu lassen. Aber ganz wichtig und ein kritisches Element sind zwei organisatorische Veränderungen, die wir vorgenommen haben. Zum einen die Etablierung eines dezidierten Finance Excellence Team mit den Finance Business Partnern, die ich vorhin schon kurz angeteasert habe, die im Querschnitt über alle Fachdisziplinen in meinem Verantwortungsbereich Projekt, Prozess und Innovationsmanagement begleiten und somit dann auch als interner Berater für die jeweiligen Fachabteilungen, sprich Treasury, Tax, Accounting und auch die Nebenbücher zur Verfügung stehen und sie dann auch immer wieder inspirieren, aber auch challengen. Wir haben gleichzeitig auch Prozessmanager dann in den jeweiligen Fachabteilungen eingeführt, die die Aufgabe haben, die bestehenden Prozesse nicht nur zu überwachen, sondern auch immer wieder Prozessschmerzpunkte zu identifizieren und diese mithilfe von Technologie zu verbessern. Und es wurde dann noch eine dritte Rolle dann eingeführt und da kommen dann auch die Young Talents sehr stark ins Spiel. Das ist die Rolle der Digital Champions. Das heißt, das sind Personen, die per se schon sehr, sehr hohe Affinität für Technologie und Digitalisierung haben. Und diese Digital Champions wurden dann auch beispielsweise zu RPA-Developern ausgebildet. Ihnen wurden das Handwerkszeug mitgegeben, wie die Nutzung von Microsoft Power Apps, der Sub-Analytics Cloud, die Co-Pilot-Lizenz, die wir gerade dann nutzen und ein Prompting-Workshop, um unseren Hugo Boss internen ChatGPT-Tenant dann auch maximal auszunutzen. Und diese Digital Champions zusammen mit Prozessmanagern und dem Finance Excellence Team sind diejenigen, die dann in der Breite auch die Kolleginnen und Kollegen inspirieren, immer wieder auf die Reise mitnehmen, ihnen auch die Angst nehmen, dass Technologie Arbeit wegnimmt und ganz klar machen, Technologie entlastet und nimmt ab, was man bei dem Workload sowieso schon mal abgeben möchte.
Aha. Jetzt hast du gerade schon Copilot erwähnt, GenAI. Jetzt müssen wir natürlich da noch mal ein bisschen einsteigen. Das liegt in der Natur dieses Podcasts. Vielleicht kannst du, ich sag mal vielleicht so, ich sehe, dass Finanzbereiche an den Stellen zum einen nicht immer die ersten sind und zum anderen auch zum Teil recht skeptisch bezüglich der wirklichen Einsatzmöglichkeiten von KI oder auch gerade generativer KI. Wie ist so dein Blick auf die Themen, auf KI-Einsatz?
Also vielleicht als Person bin ich schon immer sehr stark an Technologie interessiert. Das zieht sich durch mein gesamtes Berufsleben und es war auch schon so, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, also vielleicht einfach als kurze Anekdote und mehr als 20 Jahre her, aber ich habe damals über die Chancen und Risiken des E-Procurements, also der digitalen Beschaffungsprozesse in der Automobilindustrie geschrieben. Also und das setzt vielleicht so ein bisschen auch ins rechte Licht, warum ich so technikaffin bin. Und das begleitet mich mein ganzes Berufsleben. Das heißt, ich experimentiere auch sehr gerne mit Technologie, wenn ich sehr oft scheitere und es mich in den Wahnsinn treibt, wenn ich es nicht schaffe, den Copilot für den Use Case zu nutzen, für den ich ihn gerne nutzen würde. Aber wenn man als Führungskraft oder jetzt bilde ich die Brücke zu meiner Rolle als Führungskraft einfach auch als Botschafterin von Technologie unterwegs ist und zeigt, probier es halt mal aus. Es kann ja nichts, es tut dir ja nicht weh, wenn du es einfach mal ausprobiert, dann ist es schon ein wichtiges, richtungsweisendes Verhaltensweise auch für das Team. Und mir ist ganz wichtig, ich möchte Technologie und ich möchte auch ein Digital Mindset nicht aufoktroyieren. Ich möchte es vorleben und ich möchte dadurch auch inspirieren und ich möchte meinen Mitarbeitenden die Angst vor Technologie nehmen, weil das Technologie und Digitalisierung wurde jahrelang durchs Dorf getrieben als sie nimmt euch die Arbeit weg und Finanz- und Steuerleute und auch Wirtschaftsprüfe werden komplett wegdigitalisiert. Gab es auch diverse Studien drüber, wo ich sage, was für ein Mist. Es wird immer Menschen geben und gerade Buchhalter, ich meine, Buchhalter gibt es seit 500 Jahren, die wird es auch in den nächsten Jahren noch geben, nur machen die vielleicht ein bisschen was anderes, weil die Technologie einen großen Teil übernimmt, aber es wird uns immer noch geben. Und mit diesem Mindset versuche ich auch mein Team mit auf die Reise mitzunehmen und ihnen auch die Angst vor Technologie zu nehmen und immer wieder mit kleinen Beispielen im Alltäglichen zu zeigen, hey, unser interner ChatGPT-Tenant, der kann dir jetzt einfach auch mal eine Zusammenfassung von einem komplexen Fachartikel machen. Da musst du dich hinsetzen und überlegen, wie formulierst du es jetzt, dass es deine Schnittstellen verstehen.
Aha. Das wäre jetzt ein Use Case. Was gibt's denn noch? Ich hätte es gerne, sorry, dass ich nachbohre, ich hätte es gerne über ein bisschen konkreter. Vielleicht magst du ja nicht alles berichten, aber vielleicht so ein paar Beispiele noch, wo du wirklich spannende Einsatzbereiche siehst momentan.
Ja, also ich kann vielleicht mal einen Einsatzbereich da nennen, der mir schon seit langem vorschwebt und den ich absolut für realistisch erachte. Und zwar ist es die Erstellung des Konzernanhangs. Warum um Himmels Willen muss ich ein Team von 7 Leuten hinsetzen, um den Konzernanhang zu erstellen zu lassen? Und ja, wir haben vor 11 Jahren ein Redaktionssystem eingeführt und das funktioniert schon sehr stabil. Aber das kann doch auch eine AI machen, mal ganz ehrlich, und zwar auf Knopfdruck. Wenn sie an die entsprechenden Datenbanken und Accounting Research Tools der Big Four angebunden wird, da kann das doch dann einfach auch schon eine AI erstellen. Und dann guckt ein Mensch drüber, verifiziert die Ergebnisse und hat dadurch wahnsinnig viel Zeit gewonnen, um interne Kunden zu beraten und andere Dinge zu tun.
Jetzt hast du ja dargestellt, deine persönliche Nähe zur Technologie, ihr habt es in der Vision verankert. Hat das dann auch eigentlich einen starken Einfluss auf das Recruiting? Also achtet ihr jetzt sehr stark bei der Einstellung genau auf solche Themen?
Absolut, das tun wir. Und kann vielleicht hier auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Bitte.
Ich hoffe, er hört zu. Ich bin jetzt aktuell im Recruiting für eine Führungsposition und im Recruiting-Prozess werden die Führungspositionen oder die Kandidaten auch dazu aufgefordert, entsprechend eine Case Study auszuarbeiten. Und die Case Study in diesem konkreten Fall war, wie siehst du denn die digitale Zukunft der Fachfunktion für die Stelle, die ich gerade rekrute? Was hat der Kandidat gemacht, anstatt einer fancy PowerPoint-Präsentation zu erstellen? Er hat ein Sprachmodell trainiert mit 15 Seiten Word-Dokument mit seinen Gedanken. Dann hat er das Sprachmodell trainiert, sein Customized GPT, kann man ja machen, und hat dann diesen Customized GPT mitgebracht und hat dann gesagt, so, jetzt stellt mein Sprachmodell die Fragen, die er beantwortet haben möchte. Und das fand das mega genial und zeigt, ja, wir achten auch im Recruiting darauf, dass wir digital affine Kolleginnen und Kollegen für unser Team gewinnen, weil ich der Überzeugung bin, unser Core-Finance-Kompetenzset muss durch digitale Kompetenzen und vor allen Dingen auch ein starkes Interesse an Technologie erweitert werden.
Absolut, sehr schön. Katharina, wir kommen schon zum Ende unserer Zeit. Lass uns doch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Zum Teil hast du ja schon was angedeutet, aber wo geht das Ganze noch hin? Wie sieht vielleicht die Finanzfunktion 2030 aus? Was sind da so dein Blick auf das Thema?
Ja, also ich würde die Frage in 2 Dimensionen beantworten. Natürlich machen wir uns aktuell auch schon Gedanken, was denn unsere Vision 2030 ist, weil unsere Vision 2025 kommt dann nächstes Jahr zu einem Ende. Das heißt, wir hatten uns auch vor 2 Wochen im Team schon darüber unterhalten und wir sind mit einem Ja, wir kommen aus einem Modeunternehmen, das sehr stark durch Emotionen getrieben ist. Und das geht natürlich auch an uns als Finanzfunktion nicht spurlos vorüber. Deswegen sehen wir uns in 2030 als Tech-Enabled Finance Powerhouse. So, was heißt das jetzt ganz genau? Das heißt, dass wir so tech-affin und fähig sind, dass wir unsere sämtlichen Prozesse und Abläufe nach Möglichkeit weitestgehend digitalisieren und automatisieren und uns damit dann den maximalen Freiraum schaffen, um unsere internen Kunden zu betreuen. Machen wir mal ein Beispiel. Wir haben dann auch vor 2 Wochen in unserem Team-Workshop so ein kleines Rollenspiel dann gemacht, wie sich das Team einen Tag in Finance in 2030 vorstellt. Und Team Futurama hat es sich so vorgestellt, du kommst eigentlich ins Büro, du setzt dich irgendwo hin, hast dann so eine Google Lens auf und sagst, hey Google, zeig mir jetzt bitte mal die To-Dos, die heute anstehen, screen mir meine E-Mails vor, zeig mir das aktuellste Dashboard leite Maßnahmen ein, um entsprechend die KPIs zu verbessern. Und guck dir Prozess XYZ an, also bleiben wir beim Invoice-to-Pay-Prozess, filter mir die Exceptions raus und dann gehe ich jetzt auf das Projekt zur Implementierung von CSRD 4.0 mit unseren Beschaffungskollegen und dann informiere mich bitte wieder, wenn es Neuigkeiten gibt. Und ich glaube nicht, dass das Utopia ist, sondern ich glaube wirklich, dass es die Zukunft ist. Und das führt mich jetzt letztendlich einfach nochmal zum Schlussstatement, weil ich bin fest davon überzeugt, so wie du es auch schon vorhin sagtest, Technologie wird uns zukünftig in der Arbeit unterstützen. Sie wird uns Menschen in der Finanzfunktion nicht überflüssig machen, sondern sie wird uns more powerful, also mächtiger machen, um mehr Value und Impact, die schönen Anglizismen, entsprechend für die Gesamtorganisation zu schaffen. Insofern ist die Zukunft von Finance human und technology driven. Aber uns Menschen wird es immer geben.
Sehr, sehr schönes Schlusswort. Katharina, ganz, ganz herzlichen Dank. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Toll, dass du da warst. Und ich kann nur sagen, bis bald und alles gut.